Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lebenskompass. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen inhaltlichen Beleuchtung eines so wichtigen Themas. Und die Überschrift dieses Podcasts heißt dieses Mal die Kraft der Selbstregulation. Ich habe ja vor einigen Podcasts schon erwähnt, dass ich immer mal wieder wichtige Inhalte aus meiner Ausbildung mit euch teilen möchte. Und da könnte ich eigentlich tagtäglich gefühlt eher einen neuen Podcast gestalten, weil es, finde ich, so viele essentielle Inhalte gibt, die eigentlich wirklich jeder Mensch wissen und kennen sollte an sich und an anderen Menschen, damit er einfach leichter und schöner durchs Leben gehen kann, sage ich mal. Ganz platt. Und wenn dich aber die Themen mehr interessieren und du auch das Gefühl hast, ich möchte mehr über mein Nervensystem wissen und ich möchte mehr darüber erfahren, wie ich besser in Balance komme, wie ich mich besser selbst regulieren kann, dann kann ich dir nur total ans Herz legen, einen Kurs bei der Verena König zu besuchen. Es ist auch wirklich, ich bekomme diese Werbung nicht bezahlt oder so, ich bin einfach nur so begeistert von ihren Inhalten, von ihrem unglaublichen Wissen, von ihrer so feinfühligen und liebevollen Art, das zu vermitteln. Und schau einfach mal auf ihrer Homepage nach, da gibt es wirklich ganz tolle Angebote, auch immer wieder kostenlose Kurse, wie man selber in mehr, Lebensfreude kommen kann und das Nervensystem besser verstehen kann. Ja, und jetzt möchte ich dir eben auch ein paar Inhalte aus unserer Ausbildung teilen und ich hoffe, dass sie dir in deinem Leben wieder einige Aha-Erlebnisse ermöglichen. Erstmal möchte ich heute mal ganz untypisch anfangen und eine Definition vorlesen, die in unserem Skript vorkommt, aber die ich so schön finde und ja einfach so viel Verständnis nochmal bietet über das, was ich mit Selbstregulation meine und was damit ja einfach inhaltlich gemeint ist. Also die Verena König schreibt das folgendermaßen. Die Überschrift ist, was ist Selbstregulation? Und dann steht hier, Selbstregulation ist die Fähigkeit, eigene Erregungszustände und Impulse zu regulieren. Sie ermöglicht es uns, mit intensiven Gefühlen, Empfindungen und Wahrnehmungen umzugehen, ohne davon überflutet zu werden. Selbstregulation bedeutet also, sein eigenes Nervensystem regulieren zu können, auch wenn ein intensives Erregungsniveau da ist. Menschen mit einer guten Selbstregulation leben mit einem Nervensystem, das in Balance ist. Selbstregulation ermöglicht es, im Hier und Jetzt oder im eigenen Inneren genügend Sicherheit wahrnehmen zu können, um nicht in extreme Zustände der Über- oder Untererregung zu geraten. Jetzt kommt noch ein wichtiger Zusatz, ja, weil vielleicht überprüfst du dich gerade selber dabei und denkst, ja, habe ich alles, bin selbst eigentlich gut reguliert. Und dann schreibt sie aber, was es eben nicht bedeutet. Selbstregulation bedeutet nicht, dass wir gut unsere Gefühle unterdrücken oder verdrängen können und dadurch gut funktionieren. Es ist nicht gleichzusetzen mit Selbstkontrolle, Stärke in Anführungszeichen oder Funktionieren. Letztere Qualitäten finden in einer Rigidität statt und sind unlebendig. Und Selbstregulation dagegen ermöglicht es, lebendig zu fühlen, zu spüren und zu erleben, ohne überwältigt zu sein. Und in einem regulierten Zustand erleben wir Offenheit, Verbundenheit und Neugierde. Also wir haben dann in diesem Zustand praktisch keine Angst vor irgendwelchen Gefühlen im Inneren, dass wir davon überschwemmt werden oder überwältigt werden und können auch gut in unserem Körper immer wieder präsent bleiben und einfach alles so da sein lassen und das fühlen. Das sind jetzt meine eigenen Worte gerade. Ja, ich finde die Definition einfach so wichtig und so schön, weil es erstmal zeigt, was es eben nicht ist. Und ich behaupte, dass es sehr vielen Leuten überhaupt nicht bewusst ist, so wie es mir auch selber erging, dass sie eigentlich gar nicht wirklich so reguliert sind, wie sie sich vielleicht denken, dass sie sind. Also, dass sie eher in einem Zustand sind, wo sie ganz gut funktionieren, wo sie alle Dinge vielleicht erledigen. Die Arbeit läuft ganz gut, im Haushalt funktioniert es vielleicht, Freunde sind da, Urlaub macht man. Aber dass eigentlich innerlich eine permanente, latente Übererregung zum Beispiel da ist, ist überhaupt nicht im Bewusstsein, weil es so, ja, sag ich mal, der normale Konsens in unserer Gesellschaft ist, dass man eben immer funktioniert, 1000 To-Dos hat, dass Stress so zum Leben dazugehört und ja, das sogar so ein Zeichen von Stärke ist, wenn man multitaskingfähig ist und am besten dann noch irgendwann Burnout hat, weil es ja auch so ein Modewort ist. Entschuldigung, das habe ich jetzt gerade so provokativ noch dazu gesagt. Ja, und genau, deswegen finde ich, ist es so wichtig, das genauer mal zu erforschen bei sich selbst, in welchen Zuständen bewegt man sich eigentlich und ist man wirklich eigentlich in so einem Art Fluss, in einem angenehmen Fluss, wo immer mal wieder, ja, Anspannung stattfindet, also Erregung stattfindet, die auch wichtig ist, aber auch wieder ein Zurückpendeln können in tiefe Entspannung und im Hier und Jetzt sein können. Und je mehr ich das bei mir erforsche und daran arbeite, desto mehr merke ich erstmal, wie angenehm das ist und wie schön das ist, wenn man wirklich in auch stressigeren Situationen, wo es vielleicht schnell gehen muss oder wo viele Sachen gleichzeitig auf einen einprasseln, trotzdem in sich präsent bleiben kann und ja, sich spüren kann und das Hier und Jetzt wahrnehmen kann. Und gleichzeitig finde ich es auch immer wieder, ja, erschreckend oder aufrüttelnd, wie oft ich eigentlich davor nicht reguliert war. Also wie ich durch den Alltag laufen bin und wie oft ich zum Beispiel total angespannt atme oder der Kiefer vielleicht verspannt ist oder ich mit den Gedanken eigentlich permanent irgendwo anders bin, aber nicht in dem, was ich gerade tue. Also deswegen finde ich das super lohnenswert, sich da mal auf die Reise zu begeben. Und vielleicht so auch als Motivation ist es einfach, ja, das, was, ups, mein Blatt ist runtergefallen, das, was danach rauskommt, ist exponentiell, steigert sich, das ist so viel schöner und so viel entspannter und so viel lebendiger als das, was vielleicht gerade bei dir im Jetzt, im Leben stattfindet. Ja, dann möchte ich nochmal sagen, Selbstregulation, das war auch noch auf einer anderen Seite, das lese ich jetzt aber nicht wortwörtlich vor, ist eine Fähigkeit, die man in frühen Lebensjahren erlernt, also entwicklungspsychologisch ist das nichts Angeborenes, was ein Kind automatisch kann oder ein Baby, sondern es muss in Kooperation mit einem anderen regulierten Nervensystem ja, über Jahre hinweg praktisch geübt werden. Das nennt sich dann eben diese Koregulation. Das bedeutet, wenn ein Baby und ein Kleinkind viel koreguliert wird, also bei starken Gefühlen begleitet wird, in den Arm genommen wird, gesehen wird, das formuliert wird, was gerade abläuft, gehalten wird, sich sicher dabei fühlt und wohlfühlt und eben gesehen wird, dann ist die Chance ziemlich hoch, dass es automatisch dadurch eine eigene ja, Selbstregulation praktisch entwickelt und dadurch viel resilienter durchs Leben gehen kann, und eben stressigen Situationen im Außen gut begegnen kann und dadurch auch eine Persönlichkeit entwickeln kann, die eben wirklich in ihrer Essenz die Persönlichkeit ist, die das Kind eigentlich mit sich bringt. Ja, wenn ich diese Koregulation nie erfahren habe oder zu wenig erfahren habe, dann bin ich eigentlich in meinem Leben immer am Struggeln, wie ich durch irgendwelche Kompensationsstrategien einigermaßen sicher durchs Leben komme. Da nenne ich später dann vielleicht noch einige Beispiele. Also da kannst du vielleicht schon erstmal ganz vorsichtig reinspüren oder nachforschen, wie lief es eigentlich bei dir in deiner Kindheit ab? Waren deine beiden Eltern oder Bezugspersonen, wie auch immer das war, wirklich anwesend? Also anwesend, nicht nur im Raum anwesend, sondern haben sich die einfühlen können? Man sagt ja heute auch so dieses Einschwingen können. Waren die genügend für dich oder für euch als Kinder, ja, einfach präsent, anwesend, empathisch und konnten das gut mit begleiten, praktisch die Babyjahre und die Kindheit. Ja, vielleicht magst du auch mal erst wie ich einen tiefen Atemzug nehmen und dir da Zeit lassen. Das ist auch so wichtig, immer wieder kurz so für sich diese Pausen zu machen und innezuhalten und erstmal nachzuspüren, ohne schon wieder ins nächste zu stürzen. Ja, und ich möchte dir abgesehen von der Selbstregulation noch ein Modell beschreiben, das mir auch nochmal so die Augen geöffnet hat, was das Gegenteil eigentlich sein kann von einem Leben, das in Harmonie abläuft oder das vielleicht in Balance abläuft. Und das Modell nennt sich Lebensflussmodell. Das ist von Hartmann, glaube ich. Ja, jetzt bin ich gerade ganz unsicher, ob das von ihm war. Also es orientiert sich sehr stark an dem Window of Tolerance. Das habe ich schon mal in einem anderen Podcast beschrieben. Das heißt auf Deutsch das Toleranzfenster. Und ich fand es aber mit dem Bild noch mal schöner, das zu verstehen praktisch, wie ein Nervensystem schwingen kann. Okay, das Lebensflussmodell kannst du dir folgendermaßen vorstellen. Es ist eigentlich wie ein Fluss, der hat oben ein Ufer und unten ein Ufer. Und in optimaler Weise schwingt dein Nervensystem zwischen diesen zwei Ufern hin und her. Ja? Wenn du leicht erregt bist, dann schwingt das Nervensystem weiter nach oben an das obere Ufer. Das wäre dann auch die sympathische Erregung, der Sympathikus, der eben für Aktivierung zuständig ist, für Aktion zuständig ist. Und wenn du in die Entspannung kommst, dann schwingt das Nervensystem nach unten in den parasympathischen Bereich, das eben total notwendig ist für Regeneration, für Erholung, damit praktisch, ich sage jetzt mal so flapsig, die Maschine Mensch wieder arbeitsfähig ist, ist dieses nach unten Pendeln in den parasympathischen Bereich essentiell wichtig. Und dieser Fluss, den ich beschrieben habe, der kann verschieden breit sein. Und das nennt sich eben auch das Window of Tolerance. Und je nachdem, wie gut deine Kindheit und deine Babyjahre waren, dementsprechend kann auch dieser Fluss breit sein. Ja? Und demnach hat dein Nervensystem Platz, dazwischen zu schwingen. Wenn ich jetzt in der Kindheit wenig Koregulation erfahren habe und dadurch wenig Selbstregulation erfahren habe bzw. integrieren konnte, dann ist dieser Lebensfluss sehr schmal. Was bedeutet, was du dir vorstellen kannst, dass wenn das Nervensystem leicht erregt ist, wenn vielleicht ein kleiner Stressfaktor kommt, der für einen anderen gar kein großes Ding wäre, dann ist die Gefahr, dass das Nervensystem schnell oben drüber rausschwappt. Jetzt können wir es auch mit Wasser bezeichnen, dass das Wasser praktisch schnell übers Ufer raussteigt und du schon in den Bereich kommst, also alles, was über dem Ufer ist, oben oder unten, ist schon ein Bereich, wo man so, okay, spannend, was passiert hier gerade, sagen könnte. Und wenn du angenehme Kinderjahre hast, sage ich jetzt mal, dann ist dieser Fluss sehr breit und du hast eben mehr Möglichkeiten, ja, da zu schwingen, in auch stressigen Lagen deine Resilienz zu behalten und dich wieder selber zu regulieren, wieder nach unten zu schwingen, weil da ist ja auch Platz und wieder in die Regeneration zu kommen, in die Erholung zu kommen. Und da können auch wieder stressigere Situationen kommen. Man kann erstmal, ist vielleicht schon mal der hoffnungsvolle Satz, man kann diesen Fluss und dieses Toleranzfenster auf jeden Fall weiten. Und das wäre dann das, was einerseits durch traumasensible Begleitung oder traumatherapeutische Begleitung passiert, dass praktisch diese Koregulation, die nicht geübt wurde, nachgenährt wird durch einen professionellen Beisitzer, der deine Gefühle dir zeigt, wie du die halten kannst. Ja, also immer wieder das Spiegeln, also da gibt es verschiedene Methoden, da will ich jetzt gar nicht genau drauf eingehen, aber es kann eben nachgenährt werden. Und damit kann das nach und nach sich langsam weiten, das Toleranzfenster. Wenn jetzt diese Stressoren zum Beispiel kommen und das Wasser steigt übers Ufer, dann ist es erstmal nichts Dramatisches, weil das kann immer mal passieren. Also ich möchte vielleicht mal ein Beispiel festmachen. Bei uns im Skript hatten wir ein Beispiel, das ist vielleicht sehr alltagstauglich. Du hast in der Arbeit einen Arbeitskollegen oder Arbeitskollegin und die mobbt dich. Ja? Und dann kommt innerlich Stress auf und kommen vielleicht Gedankenstrudel auf und du ärgerst dich und du merkst so eine Aktivierung im Körper. Und dann geht praktisch der Lebensfluss oder das Nervensystem geht praktisch nach oben, nach oben, nach oben. Es steigt so im Sympathikonenbereich und tritt vielleicht sogar übers Ufer. Also es ist so eine steilere Kurve und es entsteht oben an diesem Peak ein Stress und du bist schon überm Ufer. Und in dieser Stresssituation gibt es jetzt drei Möglichkeiten für dein Nervensystem. Die kennst du bestimmt auch schon. Kampf, Flucht oder auch die Erstarrung, das wäre dann, dass man nach unten fällt, das erkläre ich dann vielleicht später noch, dass man in den parasympathischen Bereich nach unten richtig fällt und dann praktisch eher so diesen Todstellreflex hat. Und das dritte ist, das wird oft nicht erwähnt, ist der die Fawn Response und das bedeutet auf Deutsch Rehkitz-Effekt. Und das kann ich vielleicht gleich noch kurz erklären. Das bedeutet, dass man in einer Situation, wo jetzt vielleicht dieses Mobbing stattfindet, ja, schon innerlich sehr hoch in einem Stresslevel ist, sehr erregt ist, aber gelernt hat, als Rehkitz sich zu verhalten, also praktisch sich zu unterwerfen und sich anzubiedern und dann vielleicht zu sagen, oh ja, aber es war doch gar nicht so gemeint und könntest du nicht und da versucht irgendwie wieder die Verbindung herzustellen. Und es bedeutet aber nicht, dass das jetzt total in dem Lebensflussmodell ist, dass das Nervensystem da angenehm mitschwingt, sondern das ist eigentlich schon unter einer Hochstresssituation, die im Körper aktiviert ist. Das heißt, die Hormone ändern sich, der Herzschlag ist anders, die Verdauung ist anders. Also Stress ist ja immer, das wissen wir allgemein, auch wirklich eine körperliche Reaktion. Und diese körperliche Reaktion, die kann auf jeden Fall vom Körper gemeistert werden. Dafür ist der Körper da, der ist dafür wirklich gebaut, auch Stress auszuhalten, auch hohen Stress auszuhalten, wenn man aus diesem Stress dann eben wieder zeitig rauskommt und wieder zurück in den Lebensfluss zurückpendeln kann. Ja, also dieser Stress abgebaut werden kann. Und er kann eben abgebaut werden, indem ich entweder in Anführungszeichen kämpfen kann, also die Situation irgendwie bewältigen kann, zum Beispiel mit der Arbeitskollegin, also eine Lösung gefunden wird, oder ich zeige mal Wut und zeige mal Grenzen und es findet sich dann da irgendeine Lösung. Oder eben in Anführungszeichen durch Flucht, also dass ich aus der Situation rausgehen kann, dass ich vielleicht die Abteilung wechsle oder dass ich den Arbeitsplatz wechsle, können auch kleinere Schritte sein. Ja? Und die dritte Möglichkeit ist auch durch Koregulation eben auch hier, dass ich vielleicht mich mit meinem Ehepartner oder Ehepartnerin austausche oder mit einer guten Freundin oder Freund und dadurch wieder so diese Gedankenkarussells abbaue oder den Stress abbaue und wieder in mein Lebensflussmodell zurückkomme, also wieder in einen balancierten Zustand zurückfinde. Wenn diese drei Sachen, also Kampf, Flucht, Koregulation, nicht stattfinden können, ja, und der Stress dauernd weitergeht, also zum Beispiel dieses Mobbing über Tage hinweg und du findest irgendwie keine Lösung, du findest nicht raus und du findest auch keinen, mit dem du vielleicht reden kannst und es dauert eben dauerhaft an, dieses Stresslevel, dann spricht man auch von einer traumatischen Zange, so nennt es die Michaela Huber, eine bekannte Traumatherapeutin. Und dann kommen auch oft diese Hilflosigkeitsgefühle, Ohnmachtsgefühle und der Stress ist eben dann dauerhaft im Körper erstmal ja, gespeichert und du findest eigentlich gar nicht mehr so zurück in deine Balance. Und dann können eben so Folgesymptome entstehen wie Burnout oder auch körperliche Symptome, Schlaflosigkeit, vielleicht Krankheitssymptome wie Bluthochdruck, Verdauungsprobleme, was es nicht alles gibt. Ja? Also auch diese körperlichen Symptome sind durchaus zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit frühzeitigem traumatischen Stress verbunden. Und deswegen ist es für mich immer so wichtig, da wirklich ganz sensibel zu sein und ganz genau nochmal hinzuschauen, was hat denn eigentlich auch mein Körper immer wieder für Botschaften für mich, was da vielleicht noch nicht ganz integriert ist. Wenn ich gerade sage, ganz integriert ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich springe auch von Thema zu Thema. Ich hoffe, ihr könnt mir gut folgen und nehmt euch einfach das mit, was für euch jetzt hier relevant ist. Aber ja, die ganzen Bereiche finde ich so ist so, so wichtig und so essentiell einfach. Deswegen möchte ich alles ansprechen, was mir hier jetzt gerade einfällt. Wenn ich gerade spreche davon, von traumatischen Stress in der Kindheit. Ja, es hat jeder traumatischen Stress in der Kindheit. Also denke ich schon, dass bei sehr vielen Menschen einfach irgendwann mal Situationen waren, die überwältigend waren, wo man sich ohnmächtig gefühlt hat. Und Trauma ist auch sehr individuell. Ja? Das kann bei dem einen, kann das ein schiefer Blick sein, so ungefähr, oder ein ignoriert werden von den Eltern in bestimmten Situationen, und bei dem anderen, da prallt es ab. Also es ist, Trauma ist die Definition, dass es sehr individuell ist, wie jeder darauf reagiert. Und genau. Und wenn diese heißen, glühenden Kohlen, so wird es in unserem Skript auch so schön beschrieben, finde ich so schön, dann sind es Fragmente in deinem Körper, in deinem Geist und Seele, ja, System, die praktisch noch am Glühen sind. Das sind diese Gefühle, die vielleicht irgendwann immer mal wieder hochkommen, wo du spürst, oh, jetzt ist grad, bin ich gerade so in so einem blöden Zustand, ich bin vielleicht gerade so ein bisschen depressiv oder irgendwie geht es mir nicht gut oder ich bin gerade mega launisch oder so. Das sind dann alles für mich immer so Hinweise auf noch kleine Kohlen, die eben ja noch glühen im, sag ich mal, im Unterbewusstsein oder im Keller, und die jederzeit eben angetriggert werden können durch Ereignisse im Außen. Ja? Das heißt, dass mich jemand blöd anredet oder dass ich eben gerade überfordert bin oder so, dann flammt es praktisch alles nochmal auf, aber ist noch nicht abgeglüht oder ist noch nicht integriert. Und es kann eben, diese Kohlen können eben abglühen, sage ich mal, oder integriert werden, wenn ich ja, mir das nochmal mit Begleitung sensibel anschaue und da nochmal reingehe. Das reingehe bedeutet nicht, dass ich in, also es soll jetzt keine Angst machen, in irgendwie die ganzen einzelnen Kindheitserfahrungen reingehe und dann nochmal traumatische Dinge wiedererleben muss. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, traumasensible Begleitung, das, was wir jetzt hier gerade lernen, bedeutet, im Hier und Jetzt Situationen anzuschauen und mit dem Körper zusammen und mit Ressourcen zusammen zu lernen, auch zu pendeln, also die langsam zu halten, zu containen, heißt es auch, so einen Container praktisch langsam zu entwickeln, damit man Gefühlszustände, die vielleicht noch nicht gut gehalten werden können, immer mehr halten kann und dass die dadurch sich dann integrieren können. Also keine Angst eben vor einer Begleitung, die du dir suchen kannst. Immer wichtig, dass die wirklich traumatherapeutisch einfach geschult ist. Also kannst auch gern dann, wenn du jemanden suchst, Begriffe mal reinbringen, wie eben Sympathikus, Parasympathikus, Nervensystem, Selbstregulation. Und wenn die damit was anfangen können und gute Antworten geben, dann ist das eine Begleitung, die ja, meiner Meinung nach sinnvoll ist. Weil nur auf kognitiver Ebene wissen wir sehr, sehr viel. Wir können sehr viel begründen, was mit unseren Eltern war, was wir wie sehen, warum, blip, blab, blub. Aber das bedeutet noch nicht, dass die Sachen wirklich integriert sind, weil der Körper da meistens bei kognitiven Therapien nicht mitgenommen wird. Und das ist essentiell wichtig, weil Trauma und traumatischer Stress ist im Körper gespeichert. Ja? Das nur noch mal so am Rande. Ja, vielleicht noch mal kurz dazu, welche Symptome ja, ich spüren kann, wenn ich praktisch nicht in diesem Lebensfluss im Balance bin, weil ich habe das Wissen auch so ein bisschen meiner Schwägerin und meinem Bruder erzählt und da fand ich es ganz spannend, dass von ihnen dann die Rückfragen kommen, okay, ja, klingt alles ziemlich logisch und ziemlich interessant, aber was sind denn jetzt so Alltagssituationen, woran kann ich das denn merken? Und das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn man sich das selber nochmal so ein bisschen mit dieser Brille beobachten kann im Alltag. Also deswegen, wenn du eher in der Übererregung bist, also in diesem Sympathikonenbereich und aus deinem oberen, über dein oberes Ufer das Wasser oft steigt, dann könntest du es zum Beispiel im Alltag merken, dass du vielleicht schnell mal überfordert bist mit Dingen, dass du eine übermäßige Wachsamkeit hast, ja, auch immer das Gefühl hast, du musst alles irgendwie kontrollieren oder immer ja, so einen Kontrollzwang hast, auch immer dich leicht latent unsicher vielleicht fühlst und rumgucken musst, ist hier alles in Ordnung. Genau, so eine Alarmiertheit könntest du vielleicht auch spüren. Eine übermäßige Anpassung, das war dieses Fawn-Response auch, könnte auch sein, dass du immer das Gefühl hast, du bist immer das liebe Mädchen, der liebe Junge, der mit allen so Good Boy oder Good Girl spielt, aber eigentlich gar nicht so bei sich ist, was er eigentlich oder sie eigentlich gerne möchte und fühlt und denkt. Unsicherheit und Angst könnten auch so Anzeichen sein. Ja, also vielleicht zum Beispiel vor neuen Situationen extreme Unsicherheit und nicht mit so einem Gefühl reingehen können von, ah ja, da schauen wir mal oder probiere ich jetzt mal aus oder da gehe ich jetzt mal ein bisschen aus meiner Komfortzone raus. Angst vielleicht auch oft, die auftritt, auch zum Beispiel am Morgen, wenn du schon merkst, du kommst immer in so unangenehme Zustände oder wachst schon mit Angstgefühlen auf. Panik natürlich, das ist dann schon ein bisschen weiter oben über dem Ufer. Also Panikattacken und sowas ist natürlich, ja, schon mal sage ich, ein kleines Alarmfleckchen, also von Flagge oder ein Alarmzeichen. Abwehrhaltungen finde ich auch spannend. Also Abwehrhaltungen vielleicht von in dem Sinne, dass du öfters mal auch Gedanken hast von, ach, die ganze Welt ist so blöd oder der und der ist schuldig oder immer läuft alles schief und die anderen sind ja alle gegen mich. Also da kannst du auch mit so ein bisschen forschen, wie ist eigentlich so deine Haltung gegenüber anderen Menschen und der Welt, dein Weltbild so. Impulsivität ist auch so ein Anzeichen. Also man könnte ja vielleicht sagen, ah ja, ich bin einfach ein impulsiver Mensch. Ja und nein. Ich denke schon, dass es wirklich Charakterzüge gibt, wie jemand auch auf die Welt kommt. Aber auch da darf man nochmal genau hinschauen, dass man es eben nicht einfach so begründet und sagt, ja, ich bin halt immer impulsiv, ich gehe halt mal schnell aus meiner Haut oder mache schnell Dinge, wie ich denke, sondern dass das auch meistens Trauma-Folgesymptome sind, weil ich das lernen musste als Überlebensstrategie, ja, impulsiv zu reagieren, um wieder in Sicherheit zu kommen. Es wird jetzt ein bisschen vom Thema abführen, aber beobachte mal vielleicht, ob sowas bei dir auch auftritt. Und eben übersteigerte Impulsivität könnte dann auch noch so Aggression sein, ja, dass ich auch mal schnell aus meiner Haut fahre. Körperlich aggressiv wäre natürlich schon extrem, aber auch verbal vielleicht aggressiv bin, aber auch, es können auch einfach nur aggressive Gedanken sein, ja. Immer vielleicht wütende, aggressive, unzufriedene Gedanken würde ich auch mal genauer beobachten. Genau, also das heißt, dass dann der Grad der Erregung eigentlich dauerhaft in einem übererregten Zustand ist, in diesem Sympathikonenbereich. Wenn du im Lebensflussmodell schwimmst, also wenn dein Nervensystem dauerhaft in deinem Fluss schwimmen kann, dann könntest du das merken an Gefühlen von absoluter Sicherheit, also auch so Gedanken vielleicht, oh, das Leben ist schön, ich fühle mich eigentlich in Sicherheit. In verschiedenen Lebensbereichen fühlst du dich einfach sicher. Verbundenheit ist für mich ganz, ganz wichtig, also fühle ich mich mit mir verbunden, mit meinem Körper, mit meinen inneren Gefühlen bin ich da wirklich angebunden und kann den immer wieder spüren, aber auch im Außen. Also fühle ich mich mit anderen gut im Kontakt, in meiner Beziehung wirklich in einer tiefen Verbundenheit, kann das auch annehmen, kann das fühlen. Dann Präsenz im Hier und Jetzt finde ich super spannend, eben wie ich ja schon vorher gesagt habe, dass ich erst jetzt merke, wie selten ich eigentlich wirklich im Hier und Jetzt bin. Also, dass ich wirklich zum Beispiel beim Kochen spüre, wie stehen eigentlich meine Füße auf dem Boden? Bin ich mit den Gedanken gerade bei dem, was ich gerade vielleicht schneide? Spüre ich das Gemüse, was ich zwischen den Fingern habe? Oder schweifen die Gedanken schon wieder irgendwohin ab? Neugierde und Interesse sind auch so Anzeichen, dass ich eben im Balance bin. Also, dass ich auch offen sein kann für neue Menschen, neue Situationen. Und Interesse zeige auch an mir, an inneren Zuständen. Und ein Balance zwischen Denken und Fühlen, auch sehr schön, weil, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen nur im Denken verankert sind, alles analysieren, super geordnet sind, super Antworten auf alles haben, aber das Fühlen irgendwie komplett hinten runterfällt, weil es eben manchmal zu schwere Gefühle sind. Also auch wenn das im Balance ist. Feinfühlige soziale Interaktion könnte ein schönes Anzeichen sein, dass du im Balance bist. Spiel und Kreativität. Ja, wenn du da praktisch überall sagen kannst, check, 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 habe ich permanent, dann herzlichen Glückwunsch, dann bist du ein Mensch, der scheinbar ein sehr breites Toleranzfenster hat und wirklich in einem sehr angenehmen Fluss schwimmst und ich denke dann mal, das Leben sehr genießt in allen seinen Herausforderungen und Facetten und Auf und Abs, dann ist es ja einfach toll und es fühlt sich mit Sicherheit sehr, sehr schön an. Jetzt kommen wir noch zur Untererregung, also wenn du in diesem parasympathischen Bereich bist und da gibt es auch nochmal eine Unterscheidung. Ja, und zwar gibt es da der Parasympathikus oder der Vagusnerv, vielleicht hast du von dem auch schon gehört, der hat zwei Zweige, den dorsalen Vagus und den ventralen Vagus. Und wenn du in diesem dorsalen Vagus bist, dann heißt es auch Immobilität. Also du kannst dich vielleicht gar nicht mehr wirklich bewegen, hast keinen Antrieb mehr, keine Motivation mehr. Das geht dann eben nicht mehr in diese Entspannung rein, ja, dass ich sage, ich bin tief entspannt, wo Regeneration stattfinden kann und wo ich auch mit meinem Körper verbunden bin, sondern es ist eigentlich eher so dieser Todstellreflex. Also eine Maus, die im Maul von einer Katze ist, die hängt da auch schlaff drin, aber das ist nicht ein Anzeichen von tiefer Entspannung und Regeneration, sondern es ist ein Anzeichen von, die war davor höchst aktiviert, weil sie versucht hat zu flüchten, hat es aber nicht geschafft und stellt sich jetzt tot. Aber diese ganze Überschwemmung, diese ganze Übererregung, diese ganze hormonelle Adrenalinausschüttungen und sonst irgendwas ist alles noch im Körper. Ja? Also das ist keine angenehme Entspannung, die sie da im Maul erfährt. Und so dürfen wir das bei uns auch betrachten. Bin ich eigentlich wirklich, wenn ich auf dem Sofa liege und Fernseh schaue, tief entspannt und mit mir verbunden? Oder bin ich schon total am erschlafft sein und fertig sein und groggy sein und Gedanken kreisen vielleicht noch irgendwie? Oder ich kann auch gar nicht mehr aufstehen und habe überhaupt keine Energie mehr. Dann bist du eher in dieser Untererregung. Also der parasympathische Bereich und eben das Ufer, was im unteren Bereich überstiegen wurde. Andere Anzeichen könnten sein, eine emotionale Taubheit, dass dir vielleicht auch mal gespiegelt wird, dass du gar nicht so empathisch bist oder dass du gar nichts wahrnimmst oder vielleicht nimmst du es auch selbst tatsächlich wahr, dass du gar nichts fühlst. Das haben in der Klinik bei mir einige Leute immer beschrieben, also mit Patienten, dass sie sagen, boah, sie können weder Freude noch Traurigkeit, sie fühlen eigentlich gar nichts mehr, sie sind ganz taub. Oder ein niedriges Energieniveau, dass du oft vielleicht super müde bist, auch körperlich, gar nicht die Energie und die Motivation für irgendwas hast. Apathie könnte ein Anzeichen sein, ja, also gar nicht wirklich anwesend sein, sondern eher so in anderen Sphären schwebend. Dissoziation ist ja so ein ähnlicher Begriff für mich. Dissoziation bedeutet, das ist das Gegenteil von Assoziation, also wirklich Dinge mit Dingen verbunden, verknüpft zu sein, ja, verbunden zu sein, könnte man es vielleicht sagen, eben im Körper präsent sein zu können, seine Gefühle spüren zu können. Und Dissoziation ist, ja, wenn ich eigentlich überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt bin, sondern mich von einer Situation dissoziieren muss, also ja, abdriften muss vielleicht und gar nicht mehr da bin, könnte ich es jetzt mal so platt sagen. Da kann man auch nochmal 10 eigene Podcast-Folgen dazu machen, aber vielleicht mal so als kurze Erklärung. Passivität wäre ein Anzeichen, dann das Gefühl von abgeschieden sein, also vielleicht das Gegenteil von nicht verbunden sein, ja, ich bin alleine, ich habe eigentlich keinen auf dieser Welt. Ja, da können auch nochmal viele Glaubenssätze mit reinspielen, ich muss alles alleine schaffen. Ich fühle mich eben nicht von dieser Welt, nicht verbunden. Ja, Verlust von Orientierung und Verbindung nach innen und nach außen steht hier noch da, finde ich auch wichtig. Genau, also die Orientierung verlieren, was ist eigentlich im Außen los, was sind eigentlich Tatsachen, was sind ja, Realitäten, sondern ich fühle mich so vollkommen orientierungslos und kann auch gar nicht mehr Verbindung aufnehmen mit mir nach innen oder nach außen. Denken ist unmöglich. Das, ich habe vorher gesagt, dass ja auch vielleicht nur Gedankenkreisen sind. Also manchmal ist das auch erst es können auch eben so Missstände sein, ein Überdenken, ja, ich bin vielleicht nur noch im Gedankenkreisel und die Gedanken überschlagen sich und dann irgendwann sagt der Körper praktisch die Maschine, so wie bei einer Kaffeemaschine, wow, es wird alles zu viel, puh, wir brechen jetzt zusammen, wir machen jetzt den Notschalter und gehen dann in diesen dorsalen Shutdown und sich das eben in dieses, ich kann eigentlich überhaupt nicht mehr denken, ich kann gar nichts mehr. Und wenn es dann richtig krass ist, auch, dass das Reagieren unmöglich ist, dass ich, eine Freundin von mir hat das öfters, dass sie dann wirklich sagt, sie liegt auf dem Bett und kommt einfach nicht mehr raus. Sie kann nicht einmal noch ja, sich selber motivieren, sie kommt nicht mehr raus, sie ist richtig wie erstarrt und wie gelähmt im Körper. Und das ist ein sehr, sehr unangenehmer Zustand. Gibt es natürlich auch Abstufungen, was jetzt wieder sein kann. Aber das einfach mal ja, zu beobachten an sich, in welchen Zuständen bewege ich mich eigentlich den ganzen Tag. Und das ist unglaublich hilfreich, meiner Erfahrung nach, sich ja, mit diesem Wissen mal in ja, einen Tag, zwei Tage, drei Tage mal einfach zu begleiten und liebevoll und neugierig zu beobachten. Wie schwingt eigentlich mein Nervensystem tagsüber? In welchen Situationen bin ich vielleicht latent eher Sympathikon, also eher übererregt? Und in welchen Situationen fühle ich mich eigentlich sehr mit mir verbunden und schwinge vielleicht in meinem Toleranzfenster? Und in welchen Situationen komme ich eigentlich eher in so eine Untererregung? Und du wirst merken, dass schon alleine diese, ich sage jetzt mal, um noch ein Fachwort hier reinzubringen, diese Psychoedukation, also dieses Wissen über mein eigenes Nervensystem, über meine Zustände den Tag über, schon unglaublich viel Veränderung mit sich bringt, weil du einfach nochmal ja, bewusster mit dir umgehst. Ja? Und im nächsten Schritt wird automatisch vermutlich passieren, so ist bei uns, bei allen bei der Ausbildung passiert, dass man dann eben guckt, okay, krass, wenn ich denn immer am Morgen schon mal komplett übererregt aufwache oder in der Frühstückssituation ganz schnell aus meiner Haut fahre, ja, was kann ich denn dann machen, dass ich das ein bisschen angenehmer gestalte, weil man ja dann erstmal so diese Wahrnehmung bekommt, ist eigentlich gar nicht so angenehm und das ist eigentlich gar nicht der Normalzustand, dass ich zack, 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 vielleicht alles schnell am Morgen versuche zu schaffen, aber überhaupt nicht bei mir bin und gar keine Verschnaufspause habe oder mich gar nicht spüre oder vielleicht mal die Kinder schnell anmotze oder in der Arbeit permanent mit den Gedanken woanders bin, aber gar nicht im Hier und Jetzt sein kann und so weiter und so fort. Also es gibt so viele Situationen, die dann einfach mal so spannend sind zu beobachten. Und selbst wenn du vielleicht denkst, naja, ich mache ja ganz viele schöne Sachen und habe ganz viele Ressourcen, ich mache Sport oder unter der Dusche oder beim Buchlesen, aber dann sich mal genau zu beobachten und zu sagen, bin ich denn wirklich, wenn ich dusche, in einem Zustand, wo ich im Hier und Jetzt bin, also wo ich mit meinem Körper präsent bin, wo ich den spüre, wo ich vielleicht wahrnehme, welche Gefühle gerade in mir da sind, kann ich mich da liebevoll und neutral beobachten oder ist es beim Duschen so, dass ich eigentlich mit Gedanken schon wieder bei 10 anderen Punkten bin oder noch der Vergangenheit nachhänge, was heute alles in der Arbeit wieder blöd gelaufen ist und das auch eigentlich immer so ein Stress innerlich ja, aktiviert oder da sein lässt. Oder wie gehe ich eigentlich am Abend ins Bett? Bin ich wirklich körperlich? Kann ich schnell in eine Entspannung finden, körperlich und auch geistig? Oder merke ich, dass ich erstmal eine Stunde brauche, bis ich überhaupt runterkomme und dass der Körper komplett angespannt ist? Oder ich sogar Schmerzen habe oder ich noch körperliche Grundbedürfnisse habe, wie Toilette gehen oder eigentlich Bauchweh habe und das habe ich den ganzen Tag gar nicht bemerkt. Also das darfst du ganz, ganz gerne mal wirklich dir genau zu Herzen nehmen und unter die Lupe nehmen. Und und im weiteren Schritt denke ich, dass ich gerne Podcast dazu mache, auch was ist denn, wenn ich bemerke, dass ich eigentlich die meiste Zeit des Tages überhaupt nicht in meinem Lebensfluss hin und her schippere, sondern mein Floß eigentlich oder mein Schiff permanent übers Ufer praktisch schiffert oder anlegt, ohne dass ich anlegen will oder aufläuft, kann man auch ganz schön bildlich nochmal sagen, also am Ufer festhängt, am oberen oder am unteren oder das Wasser aus dem Fluss schon wieder überschwappt und ich das überhaupt nicht mehr eingefangen bekomme. Was kann ich denn dann machen? Genau. Ja, mit diesem wichtigen Wissen entlasse ich dich erstmal und hoffe, dass du dir ganz viele wichtige Impulse mitnehmen konntest. Und es hilft auch sehr, sehr viel, sich das wirklich mal zu verschriftlichen. Ich habe auch immer gedacht, ach, ich bemerke es ja. Ich weiß ja, wann ich wie drauf bin. Aber wirklich mal zu beobachten und so aufzuschreiben, vielleicht in so einer Tabelle, Situation links, rechts, welche Zustände bemerke ich, wie geht es mir körperlich, welche Gedanken kommen dabei dann auf, weil es hängt alles zusammen, kommen dann eben Gedanken oder Glaubenssätze hoch von, also in der Übererregung zum Beispiel, immer diese blöden Leute in der Arbeit und alles ist so schlimm und keine Ahnung was, dann sind es auch Anzeichen von Übererregung. Also wirklich mal so Kategorien aufstellen und sich selber wirklich genau zu beobachten, ja, und festzustellen, was passiert dann körperlich? Habe ich dann vielleicht mehr Anspannung, mehr körperliche Schmerzen oder sonst irgendwas? Ist dann mein Hungergefühl auch anders? Ist dann meine Bewegung, sind die dann schneller, zackiger oder langsamer? Was kann ich alles beobachten? Und das ist so, so, so aufschlussreich. Also nimm dir gerne die Zeit und notiere das auch mal und mach dir dazu ein schönes Schaubild und du wirst feststellen, dass das schon ganz, ganz, ganz viele Aha-Erlebnisse bei dir auslöst. Ja, und dann wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, deine Britta.